HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Das Frankfurter Schauspiel geht nächste Woche in die neue Spielzeit mit einem neuen Intendanten, Anselm Weber. Er hatte zuvor das Schauspielhaus in Bochum geleitet, ist aber kein Unbekannter in Frankfurt. Weber hatte Anfang der 90er und von 2001 bis 2003 bereits als Regisseur und Oberspielleiter am Frankfurter Schauspiel gearbeitet. Was er nun als Intendant in Frankfurt vorhat und was er gelernt hat aus der Zeit im Ruhrgebiet, darüber spreche ich jetzt mit Anselm Weber in HR Info, das Interview. Herr Weber, als neuer Intendant in der Stadt am Frankfurter Schauspiel müssen Sie ja gerade ganz viele neue Leute kennenlernen, Klinken putzen auch eventuell, Netzwerken. Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Chance bei einem Speed-Dating folgende Personen zu treffen. Mario Draghi, EZB-Chef, den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Eintracht-Trainer Niko Kovac. Sind alles drei große Namen und wichtige Leute für Frankfurt und Hessen überhaupt? Was wäre Ihre wichtigste Frage an jeden Einzelnen? Mario Draghi?
An Mario Draghi wäre die wichtigste Frage, ob denn, wenn er über Geld nachdenkt, er auch darüber nachdenkt, was Kultur in dem Zusammenhang für die Menschen bedeutet und ob das für ihn ein Verhältnis hat zueinander. An den hessischen Ministerpräsidenten würde ich die Frage stellen, inwieweit Kultur und Bildung für ihn zwei Begriffe sind, die was miteinander zu tun haben oder ob er das trennt. Und an den wunderbaren Fußballtrainer Kovac würde ich schlichtweg die Frage stellen, dass wir gemeinsam den Begriff der Willkommenskultur in Frankfurt gestalten sollten.
Theater schafft das natürlich nicht, diese riesigen Massen anzulocken. Können Sie als Theatermacher was lernen von Fußball?
Naja, wir sind ja beide vom dramatischen Fach.
Genau.
Und Fußball ohne Leidenschaft und Theater ohne Leidenschaft gehen auch nicht. Mhm. Ich glaube, das hat ja eine lange Tradition, dass zwischen Fußball und Theater große Affinitäten bestehen. Meine Wenigkeit nimmt sich da nicht aus.
Aber Sie sind noch kein Eintracht-Fan.
Nein, das wäre ja nun auch ein bisschen verwegen,
schnell,
wenn ich jetzt sozusagen meine Herkunft verleugnen würde. Aber ich habe zum Beispiel jetzt bei dem, was sehr schön war, beim Schauspielhausfest, habe ich eine große Spielplanvorstellung gemacht, überfülltes Zuschauerraum. Und dann habe ich mich ans Publikum gewandt und habe sie nach den Legenden der Eintracht gefragt. Und wir haben es zusammen hinbekommen, alle 12 zu finden.
Auf die Idee gekommen mit diesem Speed-Dating bin ich übrigens, weil das am vergangenen Wochenende beim Theaterfest, da war ich auch, da haben sie das auch gemacht. Hm. Speed-Dating mit den Mitarbeitern des Schauspielhauses und auch der Oper. Ihre Chefdramaturgin und die stellvertretende Intendantin Marion Tietke hat da auch mitgemacht, hat sich den Fragen des Publikums gestellt. Sie habe ich nicht gesehen beim Speed-Dating. Liegt Ihnen sowas nicht? Zu spontan?
Ganz im Gegenteil. Ich hatte World Café und war 45 Minuten, saß ich quasi face-to-face einer großen Menge, die also mich bombardiert haben mit Fragen.
Also Sie würden schon sagen, Sie sind ein spontaner Mensch.
Ich bin spontan und, glaube ich, sehr menschenzugewandt, ja.
Gut. Dann testen wir das jetzt mal gleich. Jetzt müssen Sie nämlich wieder spontan sein, weil ich Ihnen jetzt ganz gern was vorspielen möchte, was Ihr Vorgänger Oliver Rehse für Sie hinterlassen hat. Er war im Juni hier bei uns im Studio zum Abschiedsinterview. Und ich habe ihn natürlich dabei gefragt, welchen Rat er Ihnen gern mit auf den Weg geben würde. Und er hat Folgendes gesagt.
Nicht so viele Klassiker spielen. Er macht ein bisschen viele. Mehr Mut zur Gegenwart.
Sie haben zum Beispiel einen Richard III. Von Shakespeare.
Das ist die Aufgabe von Jan Bosse, eine Umsetzung zu finden, die in die heutige Zeit, der ist der Regisseur, die in die heutige Zeit passt. Zur Aktualität von Richard ist zu sagen, das ist das Stück der Stunde. Wenn Sie davon ausgehen und wenn wir uns die Welt angucken im Moment, dann beherrscht der Narzissmus, der leider vor allem männliche Narzissmus in der Politik und in der Ökonomie gerade die Welt. Und da ist Richard das richtige Stück dafür.
Wenn man sich den Spielplan für September, Oktober anschaut, ich möchte noch mal ein bisschen bei dem bleiben, was Rehse Ihnen geraten hat. Sie machen im Großen Haus mit einigen klassischen Repertoirestücken auf, also eben neben Shakespeare auch Büchners Woyzeck, Hartmanns Rose Bernd. Wollen Sie in Frankfurt zum Start auf Nummer sicher gehen?
Nein, das will ich nicht. Also ein Spielplan eines Theaters liest sich grundsätzlich nicht nur über das große Haus, sondern man muss das als Gesamtkomplex lesen. Das heißt, sie lesen die Premieren im Großen Haus, in den Kammerspielen und im Depot. Und da ergibt sich dann schon ein ganz anderes Bild. Wir eröffnen mit Richard und Wojciech. Das eine Stück geht über den Narzissmus, das andere über soziale Kälte. Zwei Themen, die heute wirklich eine zentrale Rolle spielen. Dazwischen eine Uraufführung von Laura Naumann, Das hässliche Universum. Eine Uraufführung über ein heutiges Thema. Dann folgt im Depot eine wirklich in der Form einzigartige Arbeit aufgrund einer Reise entlang der transsibirischen Eisenbahn von dem ungarischen Autor und Regisseur Viktor Bodo. Und dem folgt dann das Siebte Kreuz als Uraufführung auf der großen Bühne, was ein zutiefst politischer Roman ist und der unseres Wissens nach in Westdeutschland noch nie aufgeführt worden ist. Und konkret machen wir das in dem Fall so, dass wir es verbinden mit der Winterreise von Schubert. Auch die Winterreise von Schubert verhandelt ganz zentral die Fragen nach Heimat, Sehnsucht und Vertriebenheit. Und diese Verbindung der Musik von Schubert mit dem Text von Anna Segers erzeugt im Moment, zumindest auf den Proben, eine erstaunliche Parallelität.
Ich konnte im Februar ein langes Interview führen mit Martin Roth, den kennen Sie natürlich. Er war einer der profiliertesten deutschen Kulturmanager und ehemaliger Leiter des Londoner Victoria and Albert Museum. Im Sommer ist er dann plötzlich verstorben. Er hatte London ja wegen des Brexit den Rücken gekehrt, weil er ein glühender Europäer ja war und sich nicht abfinden wollte mit den europafeindlichen und rechtspopulistischen Strömungen. Wenn man so will, ist seine Botschaft an Kulturschaffende, die er hinterlassen hat, folgende.
Ich glaube, wir brauchen jetzt mehr. Also wir müssen unbedingt die Museen und die Theater, die geschützten Räumlichkeiten verlassen und in der Öffentlichkeit sich zu Wort melden. Und bitte, wir müssen raus.
Verstehen Sie Theater von heute auch so?
Komplett.
Rausgehen?
Ja, also würde ich komplett unterschreiben. Tun wir auch. Wir haben massiv unser Programm nach außen ausgeweitet. Wir gehen Kooperationen ein mit der Oper, mit dem Musanturm, mit dem Literaturhaus, mit neuen Frankfurter Schulen im Westen, Norden und Osten und haben mit all diesen Institutionen über einen Zeitraum von 3 Jahren Kooperationen vereinbart und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst auch noch. Das heißt, wir verbinden ein Netzwerk innerhalb von Frankfurt und versuchen zwischen den einzelnen Instituten eine Vernetzung entstehen zu lassen, die natürlich dann auch immer etwas mit einer Solidarität und mit einer Gemeinsamkeit zu tun hat. Weil ich es als deutlichen Absetzung von dem Programm von den Jahren davor empfinde, dass man sich über Gemeinsamkeiten definiert und nicht über Alleinstellungsmerkmale.
Wenn Sie aber sagen, Sie kooperieren mit Kulturinstitutionen, diese Kulturinstitutionen, da kommen ja sowieso Leute hin, die einen gewissen Bildungshintergrund haben. Wie kommt man aber an die ran, für die das quasi außen vor ist?
Also wir haben ein ganz konkretes Projekt entwickelt unter anderem, das heißt All Our Futures, das ist ein Jugendprojekt. Das Prinzip ist, dass wir 200 bis 240 Jugendliche, Schüler, Schülerinnen ab der 6. Jahrgangsstufe gesucht haben. Und mit denen arbeiten wir mit Frankfurter Künstlern, das sind 9 an der Zahl, die in den unterschiedlichsten Bereichen tätig sind, über 3 Jahre. Und beginnen im ersten Jahr und stellen erstmal die Frage nach der Identität. Das heißt, ich glaube, das Entscheidende ist das Dreieck zwischen Identität, Kreativität und Energie. Und aus diesem Verhältnis heraus entwickeln wir mit diesen Jugendlichen ihre eigenen, wir sagen Befindlichkeit, die würden sagen, wie geht's mir, was ist meine Situation, in welchem Umfeld bewege ich mich, versuchen wir anhand dieser Gespräche, die wir mit den Jugendlichen führen, künstlerische Projekte zu entwickeln. Und Projekte zu entwickeln, die wir dann erstmal vor Ort in den Schulen entwickeln oder an den jeweiligen Spielorten, um sie dann zurückzuführen ins Theater. In der zweiten Spielzeit werden wir diese 3 Orte miteinander verbinden. Das heißt, es kommt zu einem Austausch. Es kommt zu einem Austausch auch interschulisch, was ja im Schulalltag so gut wie nie stattfindet. Also man trifft einen Gymnasiast auf einen Hauptschüler und umgekehrt oder einen Berufsschüler. Und in einer dritten Phase wollen wir dann dieses Projekt zusammenfassen und werden dann versuchen, eine große Inszenierung auf der großen Bühne am Schauspiel Frankfurt zu machen. die Schulen, die wir gesucht haben, sind nicht die Orte, die jetzt gemeinhin dafür möglicherweise auf den ersten Blick einem einfallen würden.
Hat Ihnen dieses Thema auch explizit die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig mit auf den Weg gegeben? Denn eins der ersten Dinge, die sie durchgesetzt hat, war, die städtischen Museen kostenlos zu machen für Kinder und Jugendliche.
Das hat mit Ina Hartwig gar nichts zu tun. Ich habe 12 Jahre meiner Intendanz im Ruhrgebiet im Grunde maßgeblich mit dem Problem der kulturellen Bildungsarbeit verbracht. Deswegen auch vorhin meine Antwort nach der Frage, was würde ich Herrn Bouffier fragen? Ich glaube tatsächlich, dass Kultur und Bildung, dass da in dieser Verbindung noch sehr viel zu leisten ist, dass wir uns große Gedanken darüber machen müssen, wie Kultur im Bereich der Integration wirken kann. Es muss uns allgemein klar sein, dass Kultur keine Frage mehr eines Milieus sein kann, sondern Kultur ist ein Mittel des Miteinanders und des Zusammenlebens. Und wenn das nicht die Institute an sich fördern, sondern wenn die Institute sich als reine Hochleistungszentren begreifen, in denen elfenbeinturmartig produziert wird, verlieren wir die Wurzeln. Wir verlieren die Verbindung zu dem, wo wir herkommen und wo wir auch wieder hin müssen. Nämlich dazu, unsere Toren weit zu öffnen und auch Berührungsängste abzubauen. Kultur ist etwas, was man lernt, erlernt. Auf ganz unterschiedliche Weise. Es sind die Großeltern, es ist die Schule, es ist das soziale Umfeld. Aber es ist eben auch ein Kulturbetrieb, der Menschen, die vielleicht diesen Kulturbegriff, so wie wir ihn haben, nicht kennen, zeigen und erklären muss und auch zur Teilhabe einladen muss.
Das scheint ein Thema zu sein, das Ihnen wirklich sehr wichtig ist, das Sie sehr bewegt. Wie war das bei Ihnen als Kind zu Hause? Sie sind 1963 geboren in München. Wie sind Sie als Kind in Ihrem Elternhaus an das Thema herangeführt worden? War das wichtig?
Ich komme aus einem relativ, heute würde man sagen, Mittelstandshaushalt. Wir waren 4 Kinder, wir haben viel gelesen. Ich war sehr viel krank in meiner Kindheit und habe deswegen sehr, sehr viel gelesen, wie das die Generation halt war. Wir hatten einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und da hat man halt ein bisschen geguckt. Aber ansonsten war man viel hausmusiziert, man ist ins Kinder- und Jugendtheater gegangen und so hat man sich da rein entwickelt. Aber ganz wichtig war dann so der erste Schritt in so auch eine evangelische Jugend, wo man dann auch das erste Mal gelernt hat, dass Kultur eben keine Frage des Milieus ist und dass es das Miteinander erleben ist. Und ja, so hat sich das entwickelt.
Sie sind dann erstmal in Richtung Fotografie und Film gegangen. Wann haben Sie das erste Mal Ihre Liebe zum Theater entdeckt?
Die Liebe zum Theater habe ich entdeckt in Ost-Berlin, noch vor der Mauer. Das war 84, 85, wo ich sehr, sehr viel im Ost-Berlin im Theater gewesen bin, speziell im Deutschen Theater Berlin. Damals wusste natürlich keiner, was 89 stattfindet, aber wo man eine gewisse Stimmung in dem Publikum spürte und merkte, dass, wenn man einen Stein auf die Bühne legte und dann ein Schauspieler über diesen Stein hinübertrat, dass das etwas bedeutete. Es war also die politische Relevanz von Theater. Und ich meine, wenn man 12 Jahre lang, wie ich habe es gerade erwähnt, im Ruhrgebiet Theater macht, dann kann man das nur machen, wenn man sich politisch relevant verhält. Wir haben, nur ein Beispiel zu nennen, in Bochum die Schließung der Opel-Werke ganz maßgeblich mitbegleiten müssen.
Sie haben sogar Demonstrationen mitorganisiert.
Wir haben die großen Demonstrationen dafür auch mitorganisiert, genau. Waren also wirklich maßgeblich daran beteiligt und haben gemerkt, wie es ist, eben wenn eine Region oder eine Stadt in dem Fall so einen herben Identitätsverlust hinnehmen muss. Und da ist dann die Kultur gefragt und das Theater im Speziellen in Bochum gefragt gewesen, um dort auch ja, ein Stück weit Trauerarbeit zu leisten.
Herr Info, das Interview mit dem neuen Frankfurter Schauspielintendanten Anselm Weber. Ich habe jetzt was für Sie. Das ist unsere berühmte Interviewbox. Reiche sie ihn mal rüber. Was finden Sie da vor?
Das Schokoladengeld.
Schokoladengeld. Was könnte ich Ihnen damit sagen wollen? Was könnte das mit Ihnen zu tun haben?
Da könnten Sie mir was dazu sagen, dass Herr Draghi darauf keine Zinsen zahlt, dass möglicherweise die Rentenkasse des HRs relativ dünn ist.
Nee. Ganz, ganz simpel. Das ist einfach eine Kiste voller Geld, weil Theater hat ja auch immer mit Geld zu tun und als Intendant muss man sich immer mit diesem leidigen Thema Geld ja auch rumschlagen. Mhm. Und Sie sollen sich jetzt mal bitte vorstellen, Sie bekommen von einem unbekannten Wohltäter 1 Million Euro geschenkt. Was würden Sie damit machen? Ich meine jetzt nicht privat, sondern in der Rolle des Intendanten.
Ich würde das in die Umsetzung und Vergrößerung und Sicherung des Projekts All Our Futures stecken.
dieses Kinder- und Jugendprojekt. In den vergangenen 7 Jahren, als Sie Intendant am Schauspielhaus in Bochum waren, da war die finanzielle Situation ja sehr schwierig. Da mussten Sie eher den Mangel verwalten. Da standen Sie unter enormem finanziellen Druck, mussten auch einige Mitarbeiter entlassen. Wie hat Sie das geprägt als Theatermenschen?
Also man kann das ruhig schärfer formulieren, als Sie es jetzt netterweise getan haben. Die Krise war massiv. Die Krise war, als wir anfingen, war plötzlich ein Deckungsloch von über 2 Millionen, von dem ich nicht in Kenntnis gesetzt war. Und das hat zu massiven Verwerfungen erst auch mit dem Betriebsrat innerhalb des Hauses geführt. Man kann es so deutlich formulieren, wenn wir damals eine GmbH gewesen wären, hätten wir wirklich Insolvenz anmelden müssen. Und das Haus musste komplett evaluiert werden. Und wir haben es strukturell und teilweise auch inhaltlich komplett neu aufstellen müssen. Wir haben Gott sei Dank niemanden entlassen müssen. Aber wir haben begonnen mit einem Mitarbeiterstamm von knapp 300 und waren am Ende bei 266, haben aber in derselben Zeit das Minus von 2 Millionen aufgefangen und mit schwarzen Zahlen es übergeben.
Aber es war anstrengend.
Und es war nicht nur anstrengend, sondern es war eine sehr, sehr harte Zeit, weil sie plötzlich gezwungen sind, zu erfahren, wie wenig Solidarität sie in dem Moment erfahren. Also es gibt einen sehr schönen Spruch, den ich am Ende von einem der Mitglieder des Aufsichtsrates gesagt bekommen habe, der zu mir sagte, es ist richtig, wir haben sie am Anfang ins Minenfeld geschickt und haben uns an den Rand gestellt und haben geguckt, ob er überlebt.
Boah, das ist wirklich hart. Jetzt kommen Sie nach Frankfurt und es ist wieder eine finanzielle Debatte in Gange um die Sanierung oder um den möglichen Neubau des Schauspielhauses. Also vom Regen in die Traufe. Sind Sie gefrustet?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe im Moment gerade nach diesen Erfahrungen mit die schönsten Wochen gerade am Theater. Und das kann ich wirklich so sagen, weil ich unglaublich offen aufgenommen worden bin im Theater wie in der Frankfurter Stadtgesellschaft. Die Frankfurter Stadtgesellschaft zeichnet sich ja, das weiß man eh schon, durch eine sehr große Offenheit aus. Aber in dem Fall ist es wirklich exorbitant oder exzellent, wie offen und wie freundlich wir empfangen werden. Auch jetzt Tag der offenen Tür war ja ein Riesenerfolg mit über fast 10.000 Leuten. Der Frust, den Sie ansprechen jetzt bezüglich der Frage nach der Machbarkeitsstudie beziehungsweise nach dem Neubau. Also ich bin ja nicht nur Intendant, ich bin ja auch Geschäftsführer und als solches bin ich natürlich für diese Vorgänge dann auch irgendwann mitverantwortlich. Und bin dann auch aufgefordert, wenn ich als Geschäftsführer mit solchen Fragen und Problemen konfrontiert werde, dann auch Lösungen zu suchen. Da bin ich dann aber auch relativ lösungsorientiert. Da bringt Frustration in dem Moment gar nichts.
Also die geschätzten Kosten belaufen sich auf weit über 800 Millionen Euro. Da ist die geschenkte Million von eben natürlich nur ein Klacks. Kulturdezernentin Ina Hartwig hat sich meines Wissens für einen Neubau ausgesprochen, um ein Theater der Zukunft aufzubauen. Wie ist Ihre Haltung?
Also meine Haltung ist erstmal, dass die Zahl, die da kursiert, natürlich das Ergebnis einer ganz bestimmten Machbarkeitsstudie ist. Dieses Ergebnis und die Darstellung dieses Ergebnisses hätte man möglicherweise auch anders darstellen können. So, das ist jetzt aber keine in Stein gemeißelte Zahl. Es ist ja sogar mehr, es ist ja fast 900.
900, ja.
Es ist ein klein wenig der Fluch der guten Tat, dass man sozusagen versucht hat, alle möglichen Imponderabilien da mit reinzurechnen und gesagt hat, was denn kann passieren und was muss dann und überhaupt. So. Wir alle sind uns einig, dass diese Zahl so nicht im Raum stehen kann. Das wissen auch alle. Und meine Forderung an die Politik im Moment war erstmal zu sagen, und das habe ich vor den Ferien auch in einzelnen Gesprächen versucht zu erreichen, dass die Verantwortlichen sich wirklich zusammensetzen, wir an der Stelle einen Konsens erzeugen. Das ist im Wesentlichen das Planungsbau- und Kulturdezernat, weil wir müssen diese Diskussion wirklich frei von jeder Polemik und Besserwisserei und auch Wahlkampfgetöse halten und müssen jetzt die verschiedenen Lösungen einfach durcharbeiten und gucken, was ist am Ende tatsächlich das Beste im Sinne des Hauses, aber auch der finanziellen Situation der Stadt. Und da kann niemand im Moment von sich behaupten, er hätte die Lösung, weil dazu ist das Thema wirklich zu komplex.
Ganz konkret gefragt, wie lange, glauben Sie, werden Sie noch in dem Haus spielen?
5 Jahre,
ganz
sicher.
Okay. Sie sind bis 22 unter Vertrag.
Also mein Vertrag erfülle
könnte sein,
ich
dass Sie gar nicht mehr
mein Vertrag
was damit zu tun haben.
Mit großer Wahrscheinlichkeit. Also den Teil meines Vertrags erfülle ich mit großer Wahrscheinlichkeit bei uns im Haus.
Aber gerade was Ihr Theater angeht, haben Sie die Sorge, dass diese Frage, wie viel darf sowas kosten, wie viel wollen wir für Kultur ausgeben, dass das vielleicht von bestimmten politischen Seiten instrumentalisiert werden
absolut,
könnte?
Natürlich.
Wir stehen vor einer Wahl, die AfD könnte drittstärkste Kraft werden im Bundestag.
Ja, das ist absolut, absolut richtig. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die AfD die Abschaffung der Oper fordern kann. Also das würde selbst die AfD sich nicht leisten, glaube ich. Aber darüber hinaus denke ich schon, und das weiß ich, komme wieder aufs Ruhrgebiet zurück, aus meiner Erfahrung, natürlich habe ich dort tagtäglich die Diskussion geführt zwischen dem Sozialen und der Kultur. Da sind die Säckel ja noch viel, viel schmäler und kleiner, als sie hier sind. Das erleben Sie ja auch im Bereich des öffentlichen Rundfunks und des öffentlichen Fernsehens, dass diese Diskussionen miteinander verglichen werden. Nur am Ende des Tages macht es keinen Sinn, eine Kita oder den Ausbau von Kitas mit der Abschaffung oder nicht oder im Neubau eines Theaters zu vergleichen. Das ist einfach Äpfel mit Birnen verglichen und man muss dann dort an der Stelle immer wieder die Öffentlichkeit suchen und muss versuchen, in der Öffentlichkeit auch Resonanz zu schaffen. Die Frage, ob es möglicherweise von einem linken oder rechten Spektrum Menschen gibt, die diese Diskussion populistisch ausnützen, bejahe ich. Deswegen meine Forderung nochmal an die Politik gemeinsam, dass wir einen Konsens finden, den wir dann gemeinsam auch politisch vertreten können.
Bin ich gespannt, was passiert. Herr Weber, Sie kennen Frankfurt ja schon ziemlich lange, sind einige Jahre lang hier gewesen, haben am Schauspiel inszeniert Anfang der 90er unter Peter Eschberg als Hausregisseur. Dann Anfang der 2000er Jahre waren Sie unter Elisabeth Schweger Oberspielleiter und haben dann ab 2004 auch häufiger für die Oper inszeniert. Wie fühlt sich Frankfurt heute für Sie an? Also Sie haben nächste Woche am 28. September Premiere, Sie eröffnen die erste Spielzeit in Frankfurt mit Richard III., haben wir eben schon angesprochen. Wie fühlt sich das im Augenblick für Sie an?
Gut, fühlt sich sehr gut an. Also ich kann nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin unglaublich warmherzig empfangen worden. Die Leute im Haus freuen sich sehr darauf, dass ich da bin. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so freuen. Ich kann also in den 25 Jahren nicht so viel falsch gemacht haben im Umgang mit den Menschen. Die Stadt selber, finde ich, hat sich zu ihrem großen, großen Vorteil entwickelt. Ich habe Anfang der 90er, Sie sprechen es an, hier gewohnt, da war der Main zu. Also das war, unten am Mainufer war das Parkplatz in Sachsenhausen. Da konnte man alleine quasi spazieren gehen. Diese Zuwendung der Stadt zum Fluss und damit wieder zu seiner Mitte ist, glaube ich, ein riesiger Gewinn. Und ich gehe jeden Tag momentan zu Fuß zum Theater. Die Lebensqualität hat einfach enorm gewonnen.
Ist das Entlangwandern am Wasser eine Kraftquelle jetzt so kurz, bevor es ernst wird? Weil die ersten Aufführungen sind ja die, die oft die Weichen stellen, ob Klar. jemand gut ankommt in einer Stadt Klar. oder nicht. Da hat Klar. man natürlich einen großen Druck.
Ja, also das mit dem Druck ist so eine Sache. Das ist ja irgendwie Teil meines Alltags und Teil meines Trainings. Damit, glaube ich, kann ich ganz gut umgehen. Es gibt von Frank Baumbauer einen sehr schönen Spruch, der sagt, eine Intendanz eröffnen ist wie ein Lichtschaltertreffen. Du hast einmal die Chance. Entweder ist es an oder ist es aus. Viel mehr geht es nicht dazwischen, das muss man so sagen. Man lebt aber trotzdem danach weiter, muss man auch immer sagen. Und das Spazierengehen am Fluss ist wirklich, ich laufe gerne, ich gehe gerne spazieren. Ich finde das Wasser wunderbar, ich bin ein Wassermensch und genieße es sehr.
Ich danke Ihnen sehr, Anselm Weber, und ich freue mich, dass Sie das Interview mit einem Lächeln abgeschlossen haben. Der neue Schauspielintendant in Frankfurt. Das war hr-info, das Interview, den Podcast und alles, was Sie sonst noch wissen müssen zu dieser Sendung, finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.